Basti, was glaubst du, wie Bratwurst und Baklava durch die Decke gehen würde, wenn diese Sachen jetzt enthüllen würdest? Alle würden sich auf deine Aussage berufen. Zitat, Quote, ich wollte dir ganz sagen, dass Künstler XY das gemacht hat und dann würden die, hey Digga, das wird so durch die Decke gehen, wir wären so motherfucking famous from the hood, Alter.
Oh, scheiße, soll ich das denn machen? Soll ich jetzt prominenter outen als Schweine?
Oh mein Gott. Yeah.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Sonntagsepisode von Bratwurst und Baklava. Ich grüße aus meiner wunderschönen Souterrain-Wohnung ohne Fenster mit der Toilette im Flur an meinen lieben Freund im Savoy Hotel, Özcan Kosa. Hallo, mein kleiner Mäuserich. Du bist nur einen Kilometer entfernt. Du bist nicht im Savoy Hotel?
Ich bin in Dortmund, Basti. Da merkt man, dass dieser Satz, mein lieber Freund, vorher nicht gepasst hat. Weil du gar nicht weißt, wo ich bin, Alter.
Okay, ich wollte dich jetzt fragen, wo bin ich, aber das habe ich leider schon gesagt. Nein, ich muss doch nicht immer wissen, wo du bist, nur weil ich dein Freund bin. Das ist ja,
aber ich bin einer von diesen Typen, die dann auch so, hey, du hast mir gar nicht zu meinem Geburtstag gratuliert, du hast mir gar nicht geschrieben, ich hatte Hochzeitstag, ich hatte Namenstag und dann voll beleidigt, 4 Wochen einfach nicht mehr schreiben.
Das ist eine der deutschesten Sachen, die ich je gehört habe. Es gab mal jemanden, den ich kannte, der hat sich an seinem Geburtstag neben das Telefon gesetzt, hat eine Liste geführt für jeden, der ihn anruft. Und nur die ihn angerufen haben, die hat er dann zurückgerufen, wenn die Geburtstag hatten. Ja, habe ich gesagt, ist das nicht sehr anstrengend, habe ich ihn mal gefragt, so eine Liste des Hasses zu führen für Leute, die deinen Geburtstag vergessen. Außerdem, Geburtstagsgratulation gehört ja sowieso zu den Dingen, die eher so, ja, also ich kann da nicht so Begeisterung für empfinden, sagen wir es mal so.
Echt komisch, Basti, als ich bei dir zu Hause war, habe ich diese Liste neben deinem Festnetztelefon.
Ja, Basti hat ja noch und du ein stehst zweimal drauf, weil du hast nicht angerufen. Natürlich habe ich ein Festnetztelefon. Ich habe ja auch ein Morsegerät hier, damit ich mit meinen fernen Verwandten in Amerika sprechen kann. Das machen wir immer noch per Morse. Per Morsecode mache ich das.
Per Morsezeichen, das ist geil.
Ich habe deine Tochter gebombst. Okay, das ist jetzt von mir im Kontext ein bisschen schwierig.
Kannst du Morsezeichen?
Woher soll ich Morsezeichen können, Alter? War ich auf dem Boot oder so? Also ich glaube, niemand, der nicht zufällig bei der deutschen Marine war, kann noch Morsezeichen.
Wirklich? SOS, ja. Morsezeichen kannst du nicht?
Wie würde Morsezeichen SOS gehen?
Ja, das ist kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz.
Weißt du, weil du irgendwie von irgendeiner Terrororganisation mal entführt wurdest und das aus dem Kofferraum rausklopfen musstest, woher weißt du das? Ist das richtig oder hast du das jetzt ausgedacht?
Als Kind, Moruk, es ist dreimal kurz.
Als Kind, wenn dein Vater mal wieder mit dem Schlappen ins Kinderzimmer kam, der einen reingehauen hat, weil du Scheiße gebaut hast? Oder wofür muss man denn SOS funken können als Kind?
Ja, Bro, ich war voll interessiert damals an solchen Sachen. Und es gab ja auch zum Beispiel einen Mann, der hat mit seinen Augen hat er ein Morsezeichen gemacht und dann haben sie den gerettet.
Ah, ja, das habe ich gesehen. Ja, nee, der hat kein Morse.
Aber also, der hat nicht SOS, sondern das Torture hat er gemorst.
Ja, die haben ihn aber nicht gerettet für das, was er ich glaube, das war das, keine Ahnung, nee, Nordkorea war da noch nicht so heiß. Das glaube ich, Vietnamkrieg oder sowas.
Ja, irgendwie sowas war das. Vietnam war das, glaube ich.
Ja, habe ich letztens auch auf Twitter gesehen und dann hat er halt durchgefunkt, dass er gefoltert wird. Ehrlich gesagt, ich habe mich gefragt in dem Moment, das klingt jetzt ein bisschen hart, haben Sie sich da nicht sowieso schon gedacht? Also war doch irgendwie klar, also dass er gefoltert wird, oder? Also Kriegsgefangener zu der Zeit in Vietnam, Wahrscheinlichkeit, dass er gefoltert wird, sehr hoch.
Ja, aber du kennst ja die Macht der Medien. Letztendlich sehen ja die Leute das Bild und wenn eine Person sagt, es ist alles okay, die werden ja dann gezwungen zu sagen, mir geht es gut, hier ist alles in Ordnung.
Hier ist alles super, hier ist super. Ja. Im Dschungel.
Können Sie bitte die Autobatterie von meinen Eiern entfernen? Hier ist alles super.
Er die blinzelt Klammer so, weil Eiern. Er gerade auf Hochstrom geschaltet ist. Ich habe das Interview auch mal gesehen und habe gedacht so, wow, also es würde mich sehr wundern, wenn die Entführer oder die Gefangennehmer in diesem Fall es nicht gemerkt haben, dass der Mann was vermitteln will, weil er sah aus wie Boris Becker in seinen besten Zeiten. Bum Bum Boris hatte ja auch immer so einen Tick, dass er mit den Augen immer so, Boris muss man drauf achten, wenn du mal ein Interview mit dem siehst, der blinzelt auch ganz komisch. Der blinzelt so ganz kurz, aber dann ganz schnell hintereinander. Und dann blinzelt er wieder eine Minute nicht. Boris hat einen Blinzeltick und... Weißt du, dass André Agassi mal in einem Interview lange Zeit danach gesagt hat, dass er irgendwann gecheckt hat, wie Boris die Aufschläge gibt. Nee. Die waren ja die großen Konkurrenten so, ne, der 80er Jahre. Agassi und Becker, und dann gab es noch Sampras, glaube ich. Ich habe von Tennis nie viel Ahnung gehabt. Und dann hat Agassi jahrelang versucht, die Aufschläge, weil Boris war so gefürchtet für seine harten Aufschläge. Weißt du? Und keiner wusste, wo die hingehen. Und dann hat Agassi nach Jahren gemerkt, dass Boris, wenn er nach links aufschlägt, er die Zunge kurz vorher nach links rausstreckt. Und wenn er die Zunge nach rechts rausstreckt, schlägt er nach rechts rauf. Und wenn er die Zunge gar nicht rausstreckt, schlägt er in die Mitte auf. Und dann hat ab dem Punkt Agassi es immer hingekriegt, die Aufschläge anzunehmen. Und dann hat er das Becker aber erst 20 Jahre später beim Abendessen erzählt. Und Becker hat sich 20 Jahre lang gefragt, ob Agassi in der Lage ist, seine Gedanken zu lesen.
Das ist echt krass. Geil. Ja, aber da siehst du mal, einen Menschen lesen zu können, okay, das war jetzt sehr auffällig, Digga, das ist wie wenn du beim Boxen, überleg mal, ein Boxer wird, bevor er dir eine linke gibt, immer seine Zunge nach links.
Ja, gut, aber der Boxer, das muss man dazu sagen, ich habe das mir dann angeguckt, das wurde eingeblendet, wie Becker das gemacht hat, keine Ahnung, wie Agassi das gesehen hat, Tennisspieler stehen ja weitaus weiter auseinander als Boxer, also es sind ja 20 Meter Distanz oder so, keine Ahnung, wie der das gecheckt hat, aber er hat halt immer auf die Lippen geguckt.
Ja, aber es gibt ja so schon so psychologische Vorgehensweisen. Zum Beispiel, wenn du zu jemandem sagst, hey, nimm mal eine Münze, tu sie hinter deine Hand und streck sie nach vorne. Und es gibt voll viele, die das dann jedes Mal erraten. Und es liegt daran, dass man meistens, also nicht immer, sondern meistens die Hand, in der die Münze ist, später nach vorne holt, als die, in der die Münze nicht ist.
Da folgt aber jemand Timon Krause. Das klingt wie so ein Timon Krause-Tipp.
Ja, das gab's ja schon. Ich glaube, der ist ja nicht der einzige.
Ja, der hat das nicht ausgedacht. Aber ich habe letztens Timon Krause auf Instagram gesagt hat über Schnick Schnack Schnuck an dir ausprobiert und es hat funktioniert.
Ich weiß, dass man das erste Mal Stein macht immer.
Nee, das erste Mal macht man immer Schere.
Ja, oder immer Schere. Aber ich habe auch Stein gemacht, weil ich mich auch
richtig
dran erinnert
habe. Richtig, beim zweiten Mal hast du Schere dann gemacht. Also du hast beim ersten Mal habe ich gewonnen, vor 2 Wochen oder so. Und beim zweiten Mal hast du dann Stein gemacht. Und dann muss man, ich sag dir jetzt nicht, wie es weitergeht, aber es hat funktioniert, auch beim zweiten Mal habe ich gewonnen. Und musste dann irgendwas
Digga, dann gehe ich einfach auf Timon Krause seine Seite und guck's mir an, du Fisch, Alter. Ich sag dir jetzt nicht, wie es weitergeht. Als ob mein Leben aus dir und Schnick, Schnack, Schnuck besteht. Verstehst du?
Faktisch besteht dein Leben aus mir und Schnick, Schnack, Schnuck.
Gott sei Dank nicht, Alter. Gott sei Dank nur auf Schnick, Schnack, Schnuck.
Gott sei Dank
nur auf Schnick, Schnack, Schnuck. Manche Leute machen das ja permanent. Schnick, Schnack, Schnuck, also den ihr gesamt, oder die werfen Münze für Entscheidungen. Das ist echt heftig, wenn du mal überlegst, dass Menschen selbst keine Entscheidung treffen möchten und auf eine Münze werfen. Sogar bei richtig großen Entscheidungen. Soll ich ein Haus kaufen oder nicht? Münze?
Ich kann dir aber auch sagen, warum man das macht, weil das Sinn macht aus einer gewissen Perspektive, weil wenn du eine Münze wirfst und bist enttäuscht über das Ergebnis, weißt du, was du gefühlt hast. Sagen wir jetzt irgendeine banale Entscheidung, in welchen Kinofilm gehe ich heute Abend, okay? Mhm. Und du stehst mit deiner Freundin vom Kino und ihr seid euch nicht einig und sagst, hey, komm, lass eine Münze werfen, ich bin mir selbst nicht sicher. Und es steht zur Auswahl das Meisterwerk The Beekeeper mit Jason Statham. Und, keine Ahnung, ein guter Film. Und dann kommt The Beekeeper mit Jason Statham. Und du bist enttäuscht in dem Moment, denkst du, ah, scheiße. Dann weißt du, dass du von vornherein den Film nicht sehen wolltest. Und dann solltest du das Gegenteil nehmen. Wenn du nicht enttäuscht bist über die Entscheidung, solltest du nach der Münze gehen.
Ja, aber trotzdem, Basti, also ich meine, ja, dann sagt man, ja, die Münze hat entschieden. Ja, der Film war scheiße, aber die Münze, es war ja nicht meine Schuld.
Nein, aber es geht nicht darum, die Schuld abzuweisen, aber wenn du über etwas unsicher bist und du nimmst die Münze, um die Entscheidung zu treffen, dann, und du bist über das Ergebnis, das die Münze rauswirft, für Beispiel, keine Ahnung, neues Auto kauft, genau, du bist dir aber nicht sicher, ob du dieses Auto haben willst. Und dann wirfst du eine Münze und denkst aber in dem Moment, wo dann die Münze geht, ja, du solltest ein neues Auto kaufen, und denkst, ah, scheiße, dann ist dein inneres Gefühl eigentlich, nee, ich will's gar nicht.
Ja, aber ich bin eher der Ansicht, dass Menschen Entscheidungen schon getroffen haben, aber Angst haben vor Konsequenzen.
Das stimmt, dass Menschen oft Entscheidungen schon getroffen haben.
Genau, in ihrem Herzen sagen sie, hey, ich will das nicht mehr, ich will das gar nicht. Zum Beispiel auch mit dem Job. Du hast keinen Bock mehr, jeden Tag denkst du dir, Alter, ich will hier kündigen. Aber du hast immer Angst vor den Konsequenzen. Oder dass du in einer Beziehung bist. Oder dass du zum Beispiel einem Freund die Meinung sagen willst. Oder einem Arbeitskollegen etc. Das ist wirklich immer auch, wenn man in einem Laden ist und dir etwas nicht passt, dich irgendjemand anrempelt oder irgendwas, sagt man nichts, weil man immer denkt, ich sag lieber nichts, weil es könnte ja das und das passieren. Manchmal ist das ein Schutzmechanismus, ist auch gut. Ich glaube, dass man sich eher zurückhält in der Öffentlichkeit. Man weiß ja nie, an was für einen Psychopathen man da gerät. Aber manchmal denke ich mir auch, man könnte ja auch zum Beispiel auf mich treffen. Und dann brennt die Hütte, Alter. Dann brennt die Hütte. Dann ist aber hier vorbei. Dann gibt's kein Pardon. Dann gibt's kein, ich habe Entscheidungen getroffen, aber hatte Angst vor dann ist mir egal, Alter. Dann wird gleich auseinandergenommen.
Dann wird direkt, wenn einer auseinander nimmt, dann du. Was war die schwerste Entscheidung, die du jemals fällen musstest? Kannst du das zurück? Schwierig, die Frage, ne?
Ja, es gab, also eine meiner schweren Entscheidungen war
gegen die
2015, ob ich kündige oder nicht. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich habe ja im Gegensatz zu dir gearbeitet in meinem Leben. Also nicht nur ein Jahr Praktikum, ja, das war so hart. Ich habe in der Gastro gearbeitet, 4 Tage. Ja, das war wirklich hart in der Gastro.
Du hast ja auch lange Zeit, das wissen viele nicht, im Heidepark Soltau als Größenbeispiel gearbeitet. Du hast immer neben der Achterbahn gestanden und konnten sich Kinder neben dich stellen, wussten, sie sind noch zu klein für die Achterbahn.
Ja,
das war ein guter Job, da musst du nicht viel tun, ja, eigentlich.
Was viele auch nicht wissen, dass du für einen Ohrenarzt gearbeitet hast im Veterinärsamt, weil du warst der Einzige, der Giraffen richtig direkt ins Ohr gucken konnte, Alter, du Lulatsch, Alter. Auf jeden Fall habe ich damals, wollte ich kündigen, weil ich mich voll auf die Comedy konzentrieren wollte, aber meine Angst, alles auf eine Karte zu setzen, Alter, ich habe so lange drüber nachgedacht, ich habe so gezittert, aber ich hatte das immer, wenn ich gekündigt habe. Ich habe in der Druckerei gearbeitet, wollte eine Ausbildung machen, ich habe mich nicht getraut zu kündigen. Ich habe, als ich beim Zahnarzt dann gearbeitet habe, wollte ich meinem Chef sagen, ich mache nicht weiter, aber ich habe voll lang gebraucht, um ihm das ins Gesicht zu sagen. Also ich habe, eigentlich war
ja,
ich...
Ja gut, oder, aber das ist ja auch eine krasse Entscheidung, die einem nicht leicht fällt, oder? Also so zum Beispiel sowas zu kündigen, das kann ja enorme Auswirkungen haben.
Ja, auf der einen Seite die Auswirkungen, auf der anderen Seite die Konfrontation mit der Person. Weißt du,
obwohl du schon, wie würde Helena Fürst sagen, du bist schon ganz gut in Konfro eigentlich.
Warum?
Warum? Weil dein ganzes Leben eine einzige Konfrontation ist. Du bedrohst morgens schon den Brötchenmann, wenn zu wenig Sesamkörner auf deinem Brötchen sind. Du fängst Streits an mit Taxifahrern, mit Leuten in Parklücken, in Parkhäusern, in Poststellen, in Hotels. Du bist einer der größten Konfro-Artists, die ich überhaupt kenne. Dein ganzes Leben ist Konfro, Digga.
Ja, nur meine Konfrontation ist mit Männern. Ich beschimpfe nicht ältere Frauen mit du weibliche Körperöffnung im ICE, Basti.
Das habe ich nur einmal getan.
Ja, das ist einmal, genau. Man beurteile die Menschen nach seinem Handeln, nicht nach dem, was sie sagen. Und ich sag nur Sachen, aber du handelst. Ich glaube, du hast auch dich mal geschlägert, hast du doch mal erzählt.
Geschlägert? Ich liebe, ja, wenn du sagst geschlägert. Das ist
ja, das heißt ja eine Schlägerei.
Das ist eine. Ja. Niemand sagt das außer dir. Ich habe noch nie irgendjemanden gesehen, der gesagt hat, ey, du hast dich geschlägert.
Ja,
das
weil du halt in NRW lebst, Basti. Du lebst in Nordrhein-Westfalen.
Ich in der Welt der Erwachsenen lebe, wo dieser Begriff einfach nicht existiert, den du dir da ausgedacht hast. Geschlägert, den gibt's einfach nicht.
Warte, du lebst in der Welt der Erwachsenen. Digga, wenn ich zu dir nach Hause gehe, hast du 12 Konsolen, hast dir einen Sitz gekauft, um Auto zu fahren. Hey, das ist voll geil. Das ist wie, wenn man richtig Auto fährt, weil du einfach nicht im normalen Verkehr stattfinden kannst mit einem normalen Auto, weil dir ein Skoda hast, Alter, holt sich Basti so einen Autositz für zu Hause, um zu racen.
Yeah,
und dann laberst du mich voll, Alter. Und dann aber am nächsten Tag rufe ich Jan, ich so, hey Basti, hey Bro, können wir heute das und das machen? Ich habe keine Zeit, heute ist voll stressiger Tag. Am nächsten Tag höre ich, ja, wir haben gestern gezockt, das war voll cool. Halt deine Fresse, Alter. Jetzt erzähl weiter.
Du hast mich so unterbrochen, dass ich nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war darauf hinaus, dass du mir erzählen wolltest, dass Konfrontation etwas ist, was du in deinem Leben nicht willst, was ich lustig fand, weil du der absolute Konfros bei Arbeitskündigung. Ich kann das aber verstehen, dass man dass man Dingen aus dem Weg geht, weil man wirklich Angst vor der Konfrontation hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das auch in meinem Leben schon gehabt, auf jeden Fall.
Aber Bruderherz, ist es nicht so, dass man zum Beispiel, guck mal, eine ne Konfrontation, die jetzt durch zum Beispiel in einem Streit, mit einem Streit beginnt, das ist ja nur der Auslöser, den man gesucht hat, weil man ja dann eine Rechtfertigung hat. Weißt du? Dann ist es schon eher der Fall, dass du sagst so, ey, was soll das und ey, du Depp oder keine Ahnung, jemand schneidet dich beim Auto. Weißt du, dann hat man eher eine Rechtfertigung, wie wenn man jetzt in Ruhe zu seinem Arbeitgeber geht und ihn anspricht, dass man den Arbeitsvertrag kündigen möchte, weil man sich denkt, eigentlich bin ich der schlechte Mensch. Er hat mir eine Arbeit zur Verfügung gestellt, einen Arbeitsplatz. Ich habe diesen angenommen.
Ist das der Hauptgrund, warum du in dem Fall zum Beispiel das da nicht sagen wolltest, weil du das Gefühl, weil zumindest in Bezug auf deinen ehemaligen Arbeitgeber im Fitnessstudio habe ich bisher noch nicht viel Positives gehört. Also es macht dir jetzt nicht den Eindruck, als wäre das jemand, um dessen Seelenheil du dich sonderlich fürchten würdest.
Ja, aber trotzdem hast du eine Verantwortung gegenüber allen anderen Mitarbeitern. Also er ist der Inhaber, aber dann gibt's natürlich noch die Prokura, dann gibt es noch die Personalabteilung etc. Das sind ja alles Menschen, mit denen du eine persönliche Bindung aufgebaut hast. Und für mich ist, ich bin ein sehr emotionaler Mensch bei sowas. Ich habe ein schlechtes Gewissen diesen Menschen gegenüber, weil ich letztendlich allen ins Gesicht sage, es kommt mir so vor, dass ich sage, hey, all das, was ich hier habe, das reicht mir nicht, ich will was anderes. Und das fiel mir oft schwer. Ich habe natürlich wir beide darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel, dass es doch blöd ist, wenn man unzufrieden ist in seinem Beruf und dass man dann was Neues anfangen soll. Aber der Weg dorthin ist wirklich nicht einfach. Und deswegen hatte ich auch meinem Chef gegenüber, auch beim Zahnarzt, ich habe mir gedacht, shit, ich kündige hier, da muss er jemand Neuen suchen, da muss er den einlernen. Was passiert? Weißt du, dass ich eine Verantwortung gegenüber auch den Arbeitsabläufen, den Patienten oder im Fitnessstudio den Trainierenden habe. Das sind dann alles so Sachen, wo ich mir selber Druck mache. Aber inzwischen habe ich gelernt, dass man halt aus seiner Komfortzone raus muss und ja, einfach hart sein muss in sowas, weil letztendlich geht's ja um dich, um dein Leben.
Ja, aber ich glaube, du kannst es vom Job in ganz viele andere Lebenssituationen von ganz vielen Menschen übertragen. Also Beziehungen, die nur noch aufrechterhalten werden, weil die Partner sich nicht trauen zu sagen, ich will eigentlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, die häufigste Sache, wo Entscheidungen nicht gefällt werden. Ich kenne viele Beziehungen, wo ich sagen würde, ey, ihr hättet das schon sehr viel früher vielleicht beenden sollen zu eurem Guten, weißt du, weil das nicht mehr funktioniert, so wie das bei euch ist. Das ist nicht mehr gesund. Und trotzdem behalten Leute das aufrecht. Oder halt auch Jobs, in denen sie festhängen und sagen, ja, aber, und wenn ich das jetzt mache, auch, natürlich, auch aus Feigheit ist jetzt der falsche Begriff vielleicht, aber aus einfacher Angst. Aus einfacher Angst, das zu verlieren, was man hat.
Ja. Ja, das ist, ich sag ja, es ist nicht einfach. Eine Entscheidung, weil immer wenn du dich für etwas entscheidest, musst du dich auch gegen etwas entscheiden. Und das ist ja das Harte bei einer Entscheidung. Weil
ich
glaube,
damals
ja
mein Studium auf Eis zu legen, zum Beispiel, das war für mich eine Entscheidung, die mir, oder warum? Halt, ja, einfach, ich hatte ein erfolgreiches Buch geschrieben, das war's aber. So. Mehr hatte ich nicht. Und das hieß ja schon, dass wenn das schief geht, das könnte richtig scheiße werden. So.
Aber weißt du? Warte mal, Basti. Ich kenne ja nur diese Endgeschichte. Aber wie bist du eigentlich zu Wer wird Millionär gekommen? Also,
ich habe mich
was
ganz
hast
normal
du,
beworben, wie jeder andere.
Was hast du für Filme geschoben zu Hause? Dass du so zu Hause gesessen hast, dir das angeguckt hast und dass du auf deiner Couch warst erstmal. Du machst den Fernseher an, dann den Scheibenwischer von deinem Fernseher und dann hast du angefangen zu reden. Du so, hey verdammt, die sind alle so dumm, ey. Wenn ich dorthin gehen würde, ich würde das alle verfallen. Ich würde alles mit nach Hause, ey. Diese 1 Million, das ist so einfach. Ich weiß alles. Ich weiß, wie alt warst du, als du dorthin gegangen bist?
Ach, Gottes Namen.
Sag mal, nee, ich, sag mal bitte.
26.
Schatz, hey, wirklich, ich will nicht dorthin gehen für dich.
Es ist wirklich schwer, dich nicht zu hassen. Ne? Das, nur das weiß. Also, ich versuche es, aber es ist echt schwer.
Aber hast du dich dann gefreut? Hast du einen Brief bekommen oder kriegt man da einen Anruf, wenn man sich da bewirbt und die sagen, Herr Bielendorfer, wie fanden Sie super interessant? Oder wie läuft denn das da ab? Erzähl doch mal. Was? Weil du lässt mir frei.
Das habe ich auch schon alles. Du hörst mir einfach nicht zu, das habe ich dir alles schon mal erzählt. Das ist eine ziemlich banale Story eigentlich.
Nee, hast du mir nicht
erzählt.
Du wirst von
Wer wird Millionär angerufen? Unter also du bewirbst dich wie jeder andere, das habe ich damals so gemacht, über diese Hotline. Und gibst da
ruft man Pizzle. An.
Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor 14 Jahren war das so. Du kriegst so eine diese Hotline-Nummer, dann füllst oder beantwortest du so eine totale Pissfrage, die völlig dämlich ist. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, was bei mir war. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Irgendwie grün, rot, blau, rot und so weiter. Ne? Also wirklich absurd. Mhm. Und dann ruft dich per Zufallsauswahl, weil ehrlich gesagt, ich glaube, kaum jemand, der dort anruft, ist zu dämlich, die Auswahlfrage zu beantworten, rufen die dich zurück. Und ich habe bis heute Kontakt zu der Frau, die mich damals angerufen hat. Also ich habe die immer noch zu meinen Shows eingeladen, zum Beispiel. War die letztens noch bei einer Show von mir. Und ich freue mich immer, die zu sehen. Die freut sich, glaube ich, darüber, dass sie damals was in Gang gesetzt hat, was mein Leben ja dann doch sehr, sehr extrem geprägt hat. Also Wer wird Millionär war ja und wird für immer, glaube ich, der Scheidepunkt meines Lebens sein. So. Es gibt, glaube ich, kein größeres. Also ich habe letztens ein Interview mit dem Darsteller von Walter White gesehen, Bryan Cranston. Mhm. Der echt ein geiler Schauspieler ist.
Von Breaking Bad.
Genau.
Breaking Bad, ja. Genau. Super Schauspieler.
Wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler. Und er sagte, bei all den Dingen, die dir Menschen immer als Tipps geben, perfect your craft, also verbessere deine Fähigkeiten in deinem Job, besonders wenn du Schauspieler bist, geh zu Vorsprechen, selbst von Filmen, von denen du nicht weißt. Also bei ihm zum Beispiel, die Rolle des Walter White hat er nur bekommen, weil Vince Gilligan, der Breaking Bad geschrieben hat, damals eine einzige oder von ein paar Akte X-Episoden Regie übernommen hat. Akte X, ne, Serie aus den 90er Jahren, riesiges Phänomen damals, David Duchovny, Gillian Anderson, ging so ein bisschen außerirdische, paranormale Phänomene, blablabla, war ein Riesenerfolg. Und in dieser einen Episode hat Bryan Cranston mitgespielt. In dieser Episode war zufällig Vince Gilligan, der sich nachher Breaking Bad ausgedacht hat, der Regisseur. Und hat 15 Jahre später gesagt, ey, ich fand den so geil in dieser Rolle, ich fand den so gut, ich caste den für diese Rolle. Und Walter White ist ja, das hat er auch mal oft gesagt, er wird nie wieder was Besseres spielen. Er wird nie wieder eine krassere Rolle haben als die. So geht auch gar nicht. Also das ist ja, das Ding ist ein weltweites Phänomen. Von Südamerika bis Asien hat das jeder gesehen. Breaking Bad gilt bis heute als eine der besten Serien. Und dann sagte er dazu, die Schauspielschulen sind voll mit guten Schauspielern. Leuten, die mir sogar überlegen sind, die bessere Schauspieler sind als ich. Und dieser eine Faktor, den euch niemand in der Wahrheit sagt, der aber fast der Hauptfaktor ist, ist Glück. Es ist Glück. Dass ich in dieser Episode von Akte X war und Vince Gilligan mich da gesehen hat und 10 Jahre später gesagt hat, ich gebe ihm die Rolle von Walter White, die mein komplettes Leben verändert hat, weil davor war ich, man kannte ihn ja aus Malcolm in the Middle, also Malcolm mittendrin, da hat er den Vater gespielt, aber er war definitiv ein Schauspieler aus der dritten Reihe. Und dann wurde er ein Weltstar über diese eine Rolle. Und er sagte, das ist der Part, den man nicht lernen kann und mit dem man, den man auch nicht bestimmen kann, den man nicht erzwingen kann, Glück. Und das Gleiche gilt für Fußballer, für die meisten Menschen in ihren Jobs, aber besonders in Kreativjobs. Und in meinem Fall, so doof das jetzt klingt, Wer wird Millionär war das größte Glück meines Lebens. Kreativ.
Ja, und, ja, das stimmt, ja.
Ja. Wenn das nicht passiert wäre, würden wir beide uns hier gerade nicht unterhalten. Definitiv nicht. Ich würde in irgendeiner Klinik oder als Therapeut arbeiten oder als selbstständiger Therapeut und würde ein komplett anderes Leben führen.
Ja, aber wer weiß, vielleicht wären wir dann trotzdem zusammengekommen.
Wie denn?
Vielleicht wärst du irgendein Psychologe hier in Köln und dann wäre ich zu dir reingelaufen, dann hättest du mir irgendwas gesagt, dann hätte ich dir gedroht, dann hättest du die Polizei, dann hätten wir so einen Täter-Opfer-Ausgleich gemacht, aber danach wären wir vielleicht Freunde geworden und dann hätten wir einen Podcast gemacht, der Psychologe und der Psycho.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall bei der ganzen Sache der Part, der realistisch ist, ja, das wäre... Ja. Nein, aber jetzt mal ohne Quatsch, ohne diese Scheiße, die du da geredet hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns getroffen hätten und dass wir diesen Podcast machen würden und dass mein Leben so wäre, wie es heute ist, wäre gleich null. Es wäre einfach nicht passiert. Und es liegt an diesem einen Anruf von, sie ist Mascha, hieß die Frau, die mich zurückgerufen hat, von diesem einen Anruf von dieser Frau, die ich das... Alles andere, mein Leben wäre in eine komplett andere Richtung verlaufen. Es geht ja jetzt nur darum, den Menschen, die uns gerade zu Hause zuhören, die vielleicht ein bisschen verzweifelt sind, die an irgendwas glauben, die Schauspieler werden wollen, Musiker, was auch immer, Tänzer, Kreativberufe sind da, glaube ich, ziemlich empfänglich für den Faktor Glück. Ihr müsst darauf hoffen, dass ihr dieses Glück habt, aber natürlich passiert es den meisten nicht. So, das ist leider der Handel, den man dabei eingeht.
Ja, jein, ich sag's jetzt mal so, du hattest ja einen fulminanten Quereinstieg. Also du hattest ja die Möglichkeit, dass du warst in einer TV-Show, du hast da lustige Sachen gesagt, dann hast du ein Buch geschrieben. Natürlich könnten wir jetzt noch tiefer in die Matrix gehen und sagen, ja, aber letztendlich liegt es auch daran, hätte dein Vater damals nicht die Entscheidung getroffen, Lehrer zu werden, sondern er hätte Politikwissenschaften studiert, dann wäre dir das auch nicht passiert, weil sonst wäre nur deine Mama Lehrerin, dann wärst du dort. Du hättest vielleicht ein ähnliches Leben gehabt, aber du wärst vielleicht auch bei Wer wird Millionär. Aber, du hättest halt nicht diese Story zu erzählen. Ich glaube, in anderen Sachen ist es ja so, dass Fleiß und Talent einfach sehr wichtig sind. Fleiß, Talent und Glück. Glück gehört, da gebe ich dir vollkommen recht, Glück gehört auch dazu, aber Fleiß ist meiner Meinung nach, natürlich kann jetzt Walter White sagen, ja, ich bin jetzt eher nicht der Meinung, aber trotzdem hat er ja weitergemacht.
Ja, genau. Also wenn er seine Schauspielkarriere komplett an den Nagel gehängt hätte, wäre das alles nicht passiert. Er hat weitergemacht, weil er daran geglaubt hat, dass er das Potenzial hat, erfolgreich zu werden, klar. Aber er hat ja auch ein gewisses Maß an Erfolg. Das heißt, das Problem bei solchen Ratschlägen ist immer ein bisschen, dass du dann wiederum auch Leute hast, die einfach nichts können, also die nicht gut sind in dem, was sie tun, wirklich nicht gut sind und trotzdem weitermachen. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Ja. Weißt du, weil du... wenn ich jetzt jemandem, sagen wir Beispiel, oh, Menderes ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, weil ich kenne ihn nicht. So, ne? Aber es ist ja zumindest bekannt, dass er kein sonderlich begabter Sänger ist. Oder war. Ja. Keine Ahnung. Ich kann über den Status quo jetzt nicht sprechen. Aber Menderes Bakchi ist, glaube ich, kein guter Sänger gewesen, als er an dieser Show teilgenommen hat. Der ist vielleicht sogar ein gutes Beispiel für Glück und dann auch für Persistence, also Durchhaltevermögen. Weil das war das Zweite, was er sagte. Er sagte, ihr braucht zwei Dinge, Glück und Durchhaltevermögen. Ihr müsst weitermachen, auch gegen den Wind. Und ich meine, Menderes ist, glaube ich, das beste Beispiel für jemanden mit Fähigkeit, also wenn du den jetzt so als Charakter skillen würdest, bei Rollenspielen würdest du auf Fähigkeit null setzen. Er hat keine Fähigkeit. Aber er hat Durchhaltevermögen, da hat er 10. Und das hat er einfach so lange gemacht, bis er erfolgreich wurde, trotz nicht vorhandener Fähigkeiten. Ob man das jetzt sein möchte, also ob man jetzt ein Sänger sein möchte, der eigentlich kein richtiger Sänger ist, sondern eher Unterhalter aufgrund begrenzter Fähigkeiten, steht jetzt mal aus. So. Aber er hat einen Teil seines Traums erfüllt, weil er Durchhaltevermögen hatte. Und natürlich auch das Glück, dass er bei der Sendung immer wieder vorkam. Ne? Also dass er da ja immer wieder eine Rolle gespielt hat.
Hast du Plan B?
Ich?
Ja.
Gute Frage.
Hast du manchmal den Gedanken, dass du sagst, ah, fuck, was ist, wenn dieses Kartenhaus zusammenbricht? Was ist?
Ständig.
Ja?
Ständig, jeden Tag. Jeden einzelnen Tag, ja.
Also hast du jeden Tag Schiss?
Jeden Tag, das, ja. Jeden Tag.
Das Video
das
von
das Lügengebäude, von früher. Das Video, genau, wo ich den Esel ficke, genau. Ja. Nein, das...
Guck mal, wir lachen, aber überleg mal wirklich, in einem Jahr
kommt so ein Video,
wo man dich so sieht auf so einem Feld und Und jemand hat so eine versteckte Kamera und dann hört man dich von Weitem so, komm mal her, du kleine Edel, komm mal her. Ich bin's, Basti. Ja, hier, guck mal, ich habe eine Karotte. Das ist so ein Wichser.
Das bist du.
Ich liebe das.
Nein, aber ja, also das wäre natürlich, das wäre richtig Meta, wenn man dann ein Video rauskommt, wo ich wirklich so, ja, komm her, mach mal IA, ich bin dein Stadtmusikant, ich spiele jetzt deine Flöte. Nein, ich habe nicht Angst, dass Sexvideos mit Tieren von mir rauskommen, weil die gibt es zum Glück nicht. Und ich habe auch eigentlich keine Angst über andere Enthüllungen über mein Leben. Ich kenne ein paar Prominente, wirklich jetzt. Und ich denke so, wenn das jemals rauskommen würde, wäre sofort vorbei, sofort.
Ja.
Und das, ja.
Erzähl mal, wer denn?
Ja, das ist ja das Problem. Das
aber du weißt es, oder was? Erzähl doch, klar.
Nein, guck mal, ich kann doch jetzt keine Karrieren beenden, das kann
warte,
ich jetzt
nicht machen, du hast, Alter. Nein, du hast Angst vor den Konsequenzen. Basti, aber auch. Guck mal.
Nein, aber ich spreche übrigens nicht von justiziablen Sachen. Also ich spreche jetzt nicht davon, ich weiß, dass Kai Pflaume jemanden erschossen hat oder so. Das meine ich
zum
jetzt
Beispiel.
Nicht.
Zum Beispiel.
Oder Jörg Pilawa oder Johannes B. Kerner oder. Ich weiß nicht, Kai Pflaume. Kai Pflaume ist wirklich ein netter Typ. Job, den habe ich jetzt als Beispiel nur so genommen, weil er in meinen Kopf kam. Über Kai Pflaume weiß ich nichts Bedrückendes, außer dass mit den Elevator Boys rumhängt, ein bisschen viel Social Media macht. Aber sonst ein echt guter Typ. Aber über andere Prominente weiß ich Details, wo ich weiß, wenn das rauskommt, ist Karriere beendet.
Aber guck mal, du hast nur Angst vor den Konsequenzen, Basti.
Nein, aber ich habe auch keinen Grund. Nein. Ich hab, also die Konsequenzen wären ja für die. Aber ich habe keinen Grund, denen irgendwas Böses zu wollen.
Basti, was glaubst du, wie Bratwurst und Baklava durch die Decke gehen würde, wenn diese Sachen jetzt enthüllen würdest? Alle würden sich auf deine Aussage berufen. Zitat. Bastian Bielendorf hat gesagt. Also die würden das auch so...
Die würden das auch so sagen.
Lispelnd würden die das, weil die müssen ja sagen, Zitat, Quote, ich wollte dir ganz sagen, dass Künstler XY das gemacht hat und dann würden die, hey Digga, das wird so durch die Decke gehen, wir wären so motherfucking famous from the hood, Alter.
Oh, scheiße, soll ich das denn machen? Soll ich jetzt prominenter outen als Schweine? Oh Mann, oh, das wäre schon geil, ne? Wenn ich jetzt prominenter outen würde. Mach ich aber nicht.
Aber apropos Schwein... Achso, Entschuldigung, ja.
Was? Ja, also wir waren ja eben noch bei Ich ficke einen Esel, aber wir wollten ja grundsätzlich von der Sache weg. Ich glaube, ich wäre nicht an dem Punkt, nicht wirklich, ich habe keinen echten Plan B. Aber ich habe so einen Punkt in meinem Leben, an dem ich sage, dann will ich nichts mehr machen. Und dann will ich nur noch Sachen machen, auf die ich wirklich Bock habe.
Okay, ab wann?
Sag ich nicht. Das ist mein privates Geheimnis. Du weißt es, ich habe es dir ja gesagt.
Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt.
Das ist doof, dann hör mir mehr zu. Das tut mir leid für dich.
Ja, nee, aber ich schreibe nicht alles auf wie du, Alter. Ich habe nicht so ein Tagebuch. Hallo, liebes Tagebuch, heute war wieder ein schöner Tag.
Kannst du auch mal irgendein, also wäre es theoretisch möglich, dass du auch irgendwas Ernsthaftes sagst? Oder muss einfach die gesamte Podcast nur daraus bestehen, dass du das, was ich sage, ins Lächerliche ziehst?
Digga, ich habe gerade komplett alles, ich habe gesagt... Fleiß, Talent, Glück, ich habe über Zielformulierung im Leben, Menschen wollen Entscheidungen treffen, sonst aber die haben Angst vor den Konsequenzen. Ich habe dich nach deinem Plan B gefragt, nur weil ich dich realistisch wiedergeben kann, bist du jetzt sauer. Verstehst du, das ist das Problem.
Du würdest sagen, das ist eine realistische Wiedergabe von mir.
Jetzt? Aber ja, natürlich, ey Digga, inzwischen habe ich dich in meine Show eingebaut. Egal, wann ich dich nachmache, das ist so komisch, inzwischen... Egal, was ich von dir erzähle, ich gehe immer in diese Rolle.
Ich weiß, auch während ich dabei bin und ich hasse es.
Ich kann das nicht mehr abstellen, das ist so schlimm.
Freunde von mir begrüßen mich jetzt mit deiner Imitation, wenn ich geil bin, wie du auf der Bühne gemacht hast, wo du in Köln oder was weiß ich, Bielefeld hinter so einem Banner herkommst mit der Buchse unter den Achseln und sagst, Basti hat Bock auf Zielchen. Willst du Sex machen? Basti hat Bock auf Spielchen. Und jetzt begrüßen mich meine Freunde mit, hat Basti heute Bock auf Spielchen? Weißt du, wie sehr mich das ankommt? Du widerlicher kleiner Bastard.
Ja, aber jetzt eine Frage an dich. Okay, jetzt eine Frage. Hätte ich es nicht, also wäre es nicht nah dran gewesen, würden sie es bestimmt nicht machen. Aber es war, die haben das Video gesehen, haben sich gedacht, Digga, 1:1 Basti. Bam. Weißt du? Und deswegen sagen die das dann wahrscheinlich auch.
Das haben die bestimmt gedacht. Die haben gedacht, 1:1, so Basti ist der hat, Basti.
Apropos Basti hat Bock, weißt du, was mir heute passiert ist, Digga? Ich habe die übelsten Rückenschmerzen gehabt, weil ich war gestern trainieren, ich habe halt eine mega Muskelkater.
Ja, yeah, geil.
Ich bin heute in Dortmund, ich habe geguckt, hey, bei Google eingegeben, Massage in der Nähe. Und dann habe ich alles zu, Sonntag, es gab 2 Stück. Da habe ich bei dem einen angerufen, ich so, ja, hallo, ich hätte gerne Massage. Ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, wir haben einen Termin frei. Dann kommen Sie einfach vorbei. Jetzt bin ich da hingegangen, Digga. Und das war einfach an so einem, an der Hauptstraße, wie so ein, in der Einkaufsstraße. Dann war da nur eine Tür, aber da stand nicht mal der Name vom Massagesalon, sondern da waren so 3 Namen. Ja, das, und dann stand
sehr seriös bisher.
Erst, eins,
wie stark hat dir dein Schwanz gegriffen?
Jetzt warte doch mal. Erstes Obergeschoss links. Und ich so, hä, welche Klingel jetzt, Alter? Dann habe ich nochmal angerufen, habe ich gesagt,
nur für Nachforschung, wo genau war die Adresse?
Das ist hier auf der Hauptstraße, Digga. auf der Haupteinkaufsstraße in Dortmund.
Ja, ja, okay.
Und dann, habe ich die angerufen, die so, oh, okay, ich mach ihn auf. Und dann war die Tür sogar abgeschlossen. Dann ist die runter, hat so Tür aufgemacht und dann hat sie mich schon so angelächelt. Oh, hallo. Und ich so, hi. Und dann sind wir hochgegangen. Hi. Und dann sind wir hoch, Digga, und dann lag auf dieser Massage, Digga, in der Mitte eine Rose und die macht die Türe zu, schließt ab und die so, Body to Body. Ich so, was? Die so.
Können Sie die Dame, nur aus Interesse, war es eine 65-jährige Thai-Frau mit
Gesichtstattoo? Nein, das war keine Thai, das war eine Chinesin. Sie hat dann gemeint, Body to Body. Ich so, was? Die so,
ist das nicht ein Song aus den 90ern?
Nee, dann hab ich zu ihr gesagt, ich so, nein. Und dann hat sie gesagt, oh, no problem, just massage. Ich so, yeah, but I go. Die so, ah, okay, I do just, und dann macht sie halt so, ich Handjob halt, weißt du, dann macht sie so Handjob-Zeichen. Ich so, I go. Weil die am Telefon, die konnte Deutsch, aber sie konnte kein Deutsch. Also die konnten nur so ein paar Wörter, weißt du? Und dann habe ich gesagt, I go. Dann hat sie gesagt, no, I call. Und dann hat sie die Frau angerufen, mit der ich so, nein, ich gehe jetzt, danke, ich will nicht. Digga, die hat davor dem Manfred ein Body-to-Body gemacht, Alter. Manfred hat 4 Sorten von Pilz auf dem Arsch gezüchtet. Und danach gehe ich als Pizza-Fungi wieder ins Hotel oder was? Dann habe ich zu ihr gesagt, nee, ich gehe.
Das hat dich doch noch nie abgehalten, wenn du im
Digga, dann wollte sie die Tür nicht aufmachen.
Whirlpool sitzt. Wie geil ist das denn?
Bro, die wollte die Tür nicht aufmachen.
Warst du wieder auf Konfro? Du warst wieder auf Konfro, so sieht's aus.
Nee, dann hat sie zu mir gesagt, no, I call. Ich so, nein, ich gehe, I go.
No, I call, ich gehe.
Dann hat sie gesagt, adjust to Massage, 50 Euro Massage. Ich so, nein, ich will kein Massage. Ich will jetzt gehen. Dann habe ich irgendwann die Tür selber aufgemacht, Digga. Es war halt so Zimmertürschlüssel. Und dann bin ich rausgelaufen. Jetzt kommt der erste Hammer, warum ich die ganze Geschichte erzähle. Und jetzt, ich lauf mal rum. Und auf einmal kriege ich einen Anruf von der Inhaberin, die hat mir erst eine Nachricht geschrieben. Sind Sie gegangen? Fragezeichen. Und ich habe dann nicht drauf geantwortet. Dann ruft sie mich 10 Sekunden später an auf WhatsApp. Die so, hallo, Sie sind gegangen. Ich so, ja, weil Ihre Kollegin hat irgendwas gesagt mit Body to Body. Ich so, sorry, aber ich wollte einfach nur eine Massage. Ich bin nicht gern in solchen Etablissements. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Die dann so, ah nein, die kann nicht gut Deutsch. Die hat nur gemeint Body-Massage, Körpermassage. Ich so, ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum hat dann ihre Kollegin mit ihrer Hand eine Bewegung gemacht, die mich sehr an eine Masturbation erinnert hat? Dann hat die gesagt, ah, da weiß ich nicht. Wenn sie wollen, ich kann kommen, immer Massage. Ich so, nein, Alter, ich will gar keine Massage. Aber die war so penetrant, Digga, dass ich nochmal zurückkomme.
Dass du dann doch hingegangen bist.
Nein, Alter. Ich bin dann ins Hotel.
Was? Ich das ist das Ende der Geschichte?
Ja,
komm,
Digga.
Sag's ehrlich, hast sie weggehauen.
Wen? Nein, dir nicht, aber den Typen an der Rezeption hier vom Hotel, ich so, jetzt bist du dran. Nein, Spaß. Also ich,
das ist schon ein bisschen unangenehm. Ist mir, also ich, kommt ja in meiner Show auch vor, wie mir das passiert ist. Genau das. Aber noch ein bisschen, also währenddessen erst. Also ich lag da, wurde massiert und wusste nicht, okay, was passiert jetzt hier? Und dann auf einmal haute die mir mit voller Wucht auf den Sack und sagte, schläft er. Ja, ja. Und das ist jetzt immer.
Und dann, genau, ja, schläft
und dann,
er.
Und dann bin ich fast bewusstlos geworden. Sie wollte dann wohl darauf andeuten, dass ihre Berührungen in meinem Hüftbereich, die sie bisher ausgeführt hatte, nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Und wollte dann anmerken, dass sie ja theoretisch auch noch anders könnte. Und das war nicht so schön.
Boah, Alter. Aber hast du sie weggehauen?
Ja, klar. Wir sind jetzt zusammen. Frau Meiling wohnt jetzt bei mir. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Ist ein nettes Mädchen.
Ich wollte gerade sagen, Basti, das wäre doch eigentlich so voll dein Typ, oder?
Hast du jetzt die Nummer? Nein, überhaupt nicht. Hast du jetzt die Nummer blockiert?
Nein, ich habe die gespeichert. Mit Notfall.
Oh, nee, kann ich so gut Deutsch. Ich habe verstanden. Ei.
Hast du mal eine Frauennummer als Mann abgespeichert?
Nee, warum?
Nee, weil du vielleicht deine Frau und dann hat ein Mädel zu dir gesagt, so, hey, können wir und so, warte, ich speichere. Das hatte ich mal, Alter. Eine Ex-Freundin von mir hat das gemacht.
Die hat Typen als Dings abgespeichert,
als
oder?
Frau abgespeichert, ja.
Okay, nee.
Das, und das war dann echt strange, weißt du, weil die dann, ich habe halt die Nummer gesehen, weißt du, und wenn man halt lange in einer Beziehung ist, Telefon klingelt von der Frau, dann gehst halt ran. Weißt du, wenn da steht Sibylle und keine Ahnung, die ist in der Dusche und dann gehst halt ran.
Sibylle.
Ja, keine Sibylle Ahnung, Saskia, Iris, Manisha, keine Ahnung, Digga. Halt eine von ihren Freundinnen.
Okay.
Ich hatte eine Sibylle in der Klasse, das ist doch kein Name von einer 50-Jährigen, Digga.
Sibylle ist ein absoluter 50-Jähriger Name, ey.
Digga, du heißt Bastian.
Ja, stabiler Name, den mögen alle.
Ja, ist mega, richtig stabil, Bruder. Bastian ist, wie viele weltbekannte Stars es gibt mit Bastian.
Ja.
Bastian Bielendorfer.
Bastian Pastewka, Bastian Schweinsteiger, so.
Ja, aber der Unterschied zwischen Bastian Pastewka und dir ist, er ist lustig. Verstehst
du? Ja, das ist ein realistischer Unterschied. Er ist wirklich lustig.
Aber Bastian ist ein geiler Typ. Bastian Pastewka.
Nur einmal getroffen.
Ey, super lieber Mensch. Ich hatte
mit Streter so ein paar sehr unangenehme Erlebnisse. Wir waren im Savoy. Und dann habe ich ihm irgendwie erzählt, dass er Kalkofe war da und Pastewka auch. Und dann habe ich zu Streter so im Vertrauen gesagt, dass ich die halt richtig geil finde. Also dass es wirklich so ein bisschen Helden meiner Kindheit sind, beide. Und dann Streter hat mich einfach so an der Hand genommen und ist mit mir an deren Tisch gegangen und hat gesagt, das ist der Bastian, der will euch mal kennenlernen. Ich bin so fast gestorben. Ich bin wirklich, es war so unangenehm.
Nein.
Ich kam mir vor wie so eine 10-Jährige, weißt du, wo die Eltern zu Nick Carter gehen und sagen, Nick, können wir ein Foto machen? Das war wirklich unangenehm. Und dann stand ich da am Tisch von Kalkofe und so, ja, ich mag voll gerne was du damals bei Premiere und so. Da merkte, dass der das gar nicht so schlimm fand und sich, glaube ich, irgendwie freute, dass ein Comedy-Kollege ihn mag, aber es war für mich war es der Tod. Ich bin wirklich, es war richtig, richtig unangenehm.
Okay, und das war jetzt die Geschichte, oder was?
Ja, mehr Geschichte gibt es dazu nicht. Es war einfach unangenehm. Ja.
Merkst du, merkst du was? Weil du machst das immer, Alter. Immer wenn ich eine Story erzähle, sagst du am Ende, ja, das war jetzt die Geschichte, oder was?
Ja, weil deine Geschichte mit der Thai-Frau endete jetzt nicht so richtig spektakulär, aber
ja, Digga, die hat mich angerufen und der Gag. Guck mal, Basti, deswegen lachen die Leute bei meinen Shows und bei deinen Shows nicht.
Ach so, deswegen.
Ja. Ich muss mal zu deiner neuen Show eigentlich kommen, Mann. Ich habe mit in die neue Show, Bombastik, habe ich, Mr. Bombasti, habe ich noch gar nicht gesehen.
Das ist richtig. Du bist auch eingeladen. Ja. Also, wenn du kommen willst, darfst du kommen, theoretisch.
Ja, ja. Ich muss mir das echt mal angucken, Digga, ja. Was ist denn so, stimmt, in seiner Welt
ein Superheld.
Ja, stimmt, du sprichst ja in der dritten Person drüber.
Ah, das können wir übrigens kurz erwähnen. Ich bin ja übermorgen im Tempodrom Berlin. Morgen bin ich in Magdeburg, das ist ausverkauft. Und am Samstag bin ich in Leipzig, ist auch ausverkauft. Aber das Tempodrom Berlin ist kurz vor ausverkauft. Wenn ihr also noch Tickets haben wollt, könnt ihr heute noch Karten verkaufen, weil morgen wird es ausverkauft sein.
Wann ist das? Am Samstag?
Nee, am Freitag. Wir werden ja jetzt hier am Mittwoch ausgestrahlt.
Achso, okay. Ah, okay. Oh, Basti, Alter, du denkst schon so vor, ja?
Ja.
Okay, super. Super. Abi, ja, geil, Alter. Abi. Ja, Mann, mega, mega.
Willst du auch noch für irgendwas Werbung machen?
Nee, alles gut.
Bruder, wie spielst du in der Lanxess Arena im April?
Ja, natürlich. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute zur Jackpot-Tour kommen. Ich bin ja, ich merke aber wirklich, Basti, dass viele vom Bratwurst und Baklava, also wirklich von unseren Zuhörern, zu den Shows kommen.
Ja, das
also ich habe
viele haben die auch schon, ja.
Ich habe in der Lanxess, also klar, ich spiele Lanxess Arena oder
wobei was nebenbei Dortmund, relativ krass ist, Bastard.
Ja, Digga, aber ich spiele ja da die Theaterversion. Ich spiele jetzt nicht die 14.000er Version. Ich spiele da ganz normale Theaterversion.
Ganz das normale 5.000 Leute Version. Mega entspannt. Ja, 5.000 Leute, Bastard.
Ja, Bruder, ich bin auch sehr aufgeregt. Also, ja. Das ist halt, man freut sich natürlich, wenn man Menschen mobilisieren kann für eine Show. Ich meine, du kennst ja selber, wenn die Shows anfangen zu wachsen, man ist immer, geht man mit extremer Ehrfurcht. Ich bin halt bei so großen Locations, gehe ich mit einer ganz anderen Ehrfurcht rein. Obwohl du ja auch schon, andere Locations sind tausende Hallen, weißt du, so 1000 Zuschauer. Und da habe ich schon so, wow, hoffentlich schaffe ich es. Aber wenn dann so 5000er Locations sind oder 2000er, dann denkst du, Alter, 2000 Menschen muss ich heute zum Lachen bringen. Weißt du?
Ja.
So, wenn du in der, das nur als Relation, überleg mal, du musst eine Person einschäbeln oder 2000 Personen. Verstehst du?
Ich glaube, da könntest du deine Massagetherapeutin von heute fragen, die weiß, wie 2000 Personen.
Nee, aber die macht nur Body-Massage. Weißt du, das ist nicht
Body-Massage. Vielleicht wollte sie dir einfach die Brust geben, weil die dachte, dass du so klein bist.
Ja, eigentlich, ja, das. Moruk, es gibt ja manche Männer, die trinken Muttermilch, gell? Das habe ich mal gesehen, weil die sagen, das ist voll gesund, die kaufen das dann noch.
Du bist ja Papa, hast du das mal? Das kann man doch nicht, wo kann man das denn kaufen?
Ja, von den Müttern.
Wo kann man denn Muttermilch? Ja, aber es gibt ja keine, gibt es Mütter, die das an Typen verkaufen?
Ja klar, Bruder, die zapfen ab und verscherbeln das dann.
Was? Moruk,
es verkaufen Leute ihre getragenen Socken und Unterhosen und du machst dir Gedanken über Muttermilch. Natürlich.
Auf jeden Fall unerwartet, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, aber gut.
Tu doch nicht so, Basti Lamm. Wie oft hast du bei muttermilch.de?
Lecker, muttermilch.de.
Gibt es das überhaupt, muttermilch.de?
Keine Ahnung, gib mal ein. So ein Liter. So. Nee, das sind so Frauen, die an so Melkmaschinen angeschlossen sind, so als Kühe verkleidet. Dann kannst du da so ein Liter aus dem Tetrapack kaufen. Ich weiß übrigens nicht, wie hoch der Fettgehalt. Weißt du, faktisch unterscheidet sich Milch von Tieren und Menschen ja nur im Fettgehalt. Also am Ende ist es ja das Gleiche. Plus das, zum Beispiel, ich habe ja mal ein Schaf aufgezogen, ne? Und Schafe müssen am Anfang ihres Lebens die sogenannte Biestmilch bekommen. Weil ich es geklaut habe beim Zivildienst. Und Schafe müssen am Anfang die sogenannte Biestmilch bekommen. Das ist die erste Milch, die Mutter ausscheidet und gibt. Und in dieser Biestmilch ist ein hoher Mix an Antibiotika und Probiotika enthalten, die also dann die Darmflora des Schafes erst möglich machen, weil Schafe sind ja Wiederkäuer und das muss irgendwie in Gang gesetzt werden. Diese Biestmilch ist fast unerlässlich. Und natürlich hatte ich die nicht, aber das Schaf hat lange gelebt. Allerdings, was wirklich ärgerlich ist, dass der erste Kot des Schafes wird normalerweise von der Mutterzunge aus dem Poloch rausgeschleckt. Weil die
und das hast du dann Verdauung, so gemacht, oder was?
Ja, weil die Verdauung des Schafes noch nicht so gut funktioniert.
Jetzt und weiß ich, warum du Lisp bist, Digga. Ah, ich muss mal ganz kurz. Oh, das ist aber ganz schön viel Seife da drin. Verdammte Seife. Ah, blablabla. Ah, klar, Mäm. Ganz ruhig, alles gut. Ich will dir nur helfen, Mäm. Ja, ich bin der Basti, der hat Bock. Oh, da ist noch ein Esel. Ah, ja, komm doch hierher. Heute wird richtig gefeiert, Leute.
Du bist mein Bierchen.
There was a Basti, had a sheep and sheepy was his name. Oh, ja. I lick your asshole.
There was a donkey,
I just fucked.
Ah, nee. Okay, es ist. Oh mein Gott. Das Maß meiner persönlichen Verachtung für dich ist kaum zu bemessen. Jedenfalls,
danke.
Was ich sagen wollte, ist. Was wollte ich denn sagen? Genau, ich habe das da mit dem Gummihandschuh gemacht.
Mhm. Das macht's nicht besser, Basti. Du hättest einfach einen Arzt anrufen können, Veterinär, und der hätte das machen können, aber du warst so, ich probier's lieber mal selber mit so einem Handschuh. Das ist bestimmt total, also ich könnte ja jetzt auch die Mutter sein. Du kleiner perverser Sodomist, Alter. Du kleiner perverser mit deinem Handschuh. Ja, komm mal her. Das kennst Schaf du schon das Lied? Der Washer Basti.
Oh Mann. Das Schaf hat überlebt, alles ist gut ausgegangen.
Ja, aber es gibt schon Unterschiede. Dass, die Muttermilch hat natürlich viel höhere Nährwerte als künstliche Geschichte. Aber dieses Abtammeln...
Was ist künstliche Geschichte? Was ist, du meinst so, ja, die, so, sowas wie Ersatzmilch für Mutter dann?
Ja, genau, dieses ganze Abtammelzeug, was halt künstlich hergestellt ist, ist ja jetzt nicht. Muttermilch ist natürlich das Beste, was du deinem Kind geben kannst.
Wahrscheinlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Nährwerte, die Muttermilch hat, klar, manche Mütter können nicht stillen, da kann man auch nichts machen. Die sind dann gezwungen, ihrem Kind halt Nahrungsergänzung oder in dem Fall auch Ersatz Milch dann zu geben, aber ich glaube, das Beste ist halt echt Muttermilch.
Mein Vater wurde von einer Ziege aufgezogen. Meine Großeltern hatten eine Ziege. Also nicht aufgezogen, aber er wurde davon gesäugt. Also sie haben die gemolken und haben ihm das dann gegeben. Halt so. Das klingt jetzt so, als hätte er das runtergegangen.
Also jetzt, guck mal, also jetzt mal ganz ehrlich, Basti. Von welchem Szenario, du auf welches Szenario und dann am Ende auf welches Szenario? Dein erster Satz, mein Vater wurde von einer Ziege großgezogen. Dann wolltest du das revidieren. Mein Vater wurde von einer Ziege gesäugt. Anderes Bild. Verstehst du? Ah, die haben das, die Milch gemolken und dann mein Vater gegeben. Digga, was
ja,
jetzt?
Ja, für dich besser. Es ist jedenfalls am Ende haben sie halt dann selber gegessen.
Nee, aber finde ich geil. Ist dein Vater auf dem Bauernhof? Das wusste ich gar nicht. Bauernhof?
Nein, ist nicht auf dem Bauernhof, aber Kriegsgeneration. Also es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dementsprechend. Ne? Das ist einfach eine andere.
Wann ist dein Papa geboren?
49. 4 Jahre nach dem Ende des Weltkriegs. Ach, da war krass, immer noch ziemlich scheiße.
Ja, klar, natürlich. Alter, 49. Gerade mal 4 Jahre her. Also die Zeit war, glaube ich, richtig, richtig heftig noch für die Menschen. Also auch in der Nachkriegszeit war bestimmt kein Zuckerschlecken. Ach so, ich habe gedacht, ich habe deinen Vater jünger geschätzt, Alter.
Nee, ich habe das 49.
Ja, aber der hat sich echt gut gehalten.
74, 75 Jahre alt. Ja, doch, hat sich gut gehalten.
Ja, ich bin eher davon ausgegangen, dass der so 55, so um den Dreh geboren wurde.
Ach so, geboren. Okay, ich dachte 55 Jahre alt. Dann hätte er mich mit 15 gemacht. Das wäre auf jeden Fall stabiler Ansage.
Ja, bei uns Türken alles machbar. Das wäre, ich hatte dir schon erzählt, mein Opa hat mit 14 geheiratet.
Das ist halt so ein Türkending. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mit 14 heiraten. Ja. Ich verstehe auch nicht, wie man selbst vor 50 Jahren das für eine gute Idee gehalten haben kann, weißt du? Ja. Mit 14 ist man, egal wie man aufgewachsen ist, geistig noch ein Kind.
Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das war halt damals Bauern, Bruder. Also es war Bauern, es ging, je mehr Kinder du hast, verstehst du, das war deine Rente. Familie musste groß sein. Wenn du Leute anheiratest, wächst halt auch dein Wohlstand oder zumindest die Möglichkeit, zu überleben. Also ich weiß, dass im Dorf meines Vaters, weiß ich noch, als wir als Kinder da hingegangen sind oder von meiner Mutter, Digga, gab es richtig arme Leute. Also wirklich Armut, Armut, Armut. Nicht so wie, ja, das Geld reicht nicht, sondern die hatten kein Geld zum Essen. Die haben in einem kaputten Haus gewohnt, was so aus Holz gebaut war. Das war schon heftig.
Ja gut, also das war eine komplett andere Lebenswirklichkeit, ne?
Absolut, absolut, absolut. Klar, Digga, wenn du mich fragst, in dem Alter auf gar keinen Fall. Also ich finde sogar, mit 18 Papa zu werden in der heutigen Zeit, ist schon sehr früh. Weißt du, ist natürlich schön, man ist junger Vater, aber ich finde, man sollte noch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln, ein bisschen unterwegs sein, paar Sachen erleben, so dementsprechend gibt man das ja auch weiter. Oder wärst du gern mit 18 Papa geworden?
Nein, auf oder gar mit 12. Keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, 12, das war die stabile Zeit. Nein, also ehrlich gesagt, gute Zeit,
um
Vater,
nicht.
Mutter zu werden, zwischen 25 und 35.
Ja, finde ich gut. Aber bitte mach so du es nicht, Basti. Ich flehe dich an.
Ich mach's nicht.
Don't do it, Bruder. Bitte. Ein Basti reicht mir. Wenn dir noch so ein kleiner Basti kommt, ich würde durchdrehen, Alter. Wenn du zu mir sagen würdest, hallo Özcan, guck mal, das ist mein Sohn Bastian der Zweite. Du würdest wahrscheinlich deinen Sohn Bastian Junior nennen. Nee, nicht Junior, wie sagt man? Bastian? Bastian der Zweite.
Bastian der Zweite Bielendorfer, ja natürlich, klar.
Bastian
das wird dann so wie bei Ramses oder ne, bei Tutankhamun, da wird dann so durchgenummeriert. Wusstest du, dass George Foreman 8 Söhne hat, die er alle George genannt hat? Ist kein Witz.
Wow.
George der Erste, George der Zweite, George der Dritte, George der Vierte, keine Ahnung. Also du musst schon eine ziemlich krasse Profilneurose haben, dich selber ziemlich geil finden, um zu sagen, ja, ich habe einfach all meine Söhne so genannt wie ich selbst. Stell dir mal vor, du bist George der Sechste.
Ja, aber
allein, wie bescheuert das wirkt, wenn du ein Konto eröffnest oder einen Mobilfunkvertrag. Ja, bitte schreiben Sie, ich bin George Foreman der Sechste.
Ja, was glaubst du, was die Mutter durchgemacht hat? Verstehst
ja,
du?
Die muss einen ja rufen von denen. George! Ja. Scheiße.
Ja, also beim Essen ist okay. George, komm zum Essen, dann kommen alle. Aber wenn du zum Beispiel George der Sechste, also du musst den ja immer dann mit dem Zusatztitel ansprechen, mit dem Zusatznamen. George der Fünfte. Kennst du es so, bei Filmen kommt das ja oft so vor. Michaela Samantha Jastet. Hör bitte auf damit.
Was für Film kommt das denn vor?
In Army-Filmen machen die das
ja,
immer.
Ja, wenn der ganze, obwohl das war bei mir auch immer so, wenn meine Mutter Bastian gesagt hat, wusste ich, es wird ernst. Bastian war Ansage. Das ist auch der einzige Mensch, der mich je Bastian genannt hat. Ich mag es auch bis heute nicht, wenn Leute mich Bastian nennen. Ich weiß, dass ich so heiße, aber ich mag einfach Basti genannt werden. Das macht es ebenerdiger. Okay. Das gibt den Leuten das Gefühl, dass ich einer von ihnen bin.
Wow.
Weil ja, Basti ich klingt hab eine Fernsehshow, ihr habt keine Fernsehshow. Ich hab eine Fernsehshow, Fernsehshow. Ich tanze übrigens gerade in Unterhose dazu. Weil das haben wir ja letzte Woche revealed.
Du hattest schon mal eine Fernsehshow und die war Eingriff ins Klo.
Ja, vielen Dank. Bis zum Mond. Wie hieß dein Song nochmal, den keiner gehört hat? Jedenfalls.
Ja, also. Nur ich habe, weißt du, das Ding war, dass über meine Show zumindest noch was im Internet ist, Basti. Und mindestens zum Mond.
Hä? Man kann Bielendorfer komplett online noch gucken. Übrigens, ja. weißt du was? Das Drehteam letztens zu mir gesagt hat, der Kameramann, unser lieber Simon, der beugte sich, oder Jochen war es, glaube ich, unser Realisator, beugte sich nach einem langen Drehtag mit uns rüber und sagte so, ich habe mich ja vorher mit euch befasst, ne? Und ich habe wirklich gedacht, es ist nicht möglich, dass zwei Leute sich verbal am laufenden Band so dermaßen in die Fresse hauen. Und jetzt, wo ich euch kennengelernt habe, es ist wirklich ein Wunder. Ich habe noch nie erlebt, dass die Leute sich am Stück so durchbeleidigen können und sich trotzdem nicht hassen. Ich sag ja, das ist ja, unsere Superkraft.
Das ist wirklich eine Kunst. Das ist wirklich eine Kunst. Das stimmt. zumal ich ja kreativ bin und immer andere Beleidigungen habe, aber Bastis Beleidigungen sind immer konstant und gleich. Ja, du bist so groß wie ein Badezimmermülleimer und dein Haar ist so licht, ich könnte dadurch eine Zeitung lesen. Ah, du bist so groß wie ein Bademülleimer, ich könnte durch deine Haare eine Zeitung durchlesen. Immer der gleiche Gag-Modus. Du bist bei dir auch, deine Comedy ist einfach du bist ein Autor. Du schreibst deine Sachen auf und dann bringst du die immer one by one, immer, das ist alles vorgefertigt. Ich bin der kreative Part von uns beiden. Verstehst du? Ich bin der spontan lustig ist. Ja. Ich bin der, Basti hat 50 Videos
online.
Du hast ja
auch die Inhalte von deinem Führungszeugnis ausgedacht.
Habt ihr schon mal eure Eltern beim Sex erwischt? Nächstes Video. Hey, wer hat schon mal seine Eltern beim Sex erwischt? Hey, habt ihr schon mal eure Eltern beim Sex erwischt? Wie heißt deine Show? Hast du deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Und dann unten drunter sein Text für sein Video. Markiert jemanden, der unbedingt zu meiner Show kommt. Marok, halt deine Fresse. Gott sei Dank bist du nicht in der Marketingabteilung. Sonst wär von Toyota immer nichts ist unmöglich. Dann wäre das immer noch die gleiche Werbestrategie, Basti.
Also, weißt du, was mein größter Wunsch im Leben wäre, nachdem ich schon so viel Glück hätte? dass deine Eltern nie Sex gehabt hätten. Passt auf euch auf, meine Lieben. Das war Bratwurst und Backwurst, die neue Episode. Am 20. März sind wir übrigens auf ProSieben direkt nach TV Total. Könnt ihr dann einschalten. Ihr seid schon alle ganz aufgeregt. Und damit sind wir raus.
Ja, und jetzt kann ich sie am Ende machen. Höflich. Hey, wenn ihr Bock habt, kommt bei meiner Tour vorbei, Jackpot. Ich bin in Hamburg, in Köln, überall. Ich spiele auch in Hauptstädten.
Köln. Ich bin auch in Hamburg, warte, ich bin auch
aber
überall.
Aber ich spiele in Hauptstädten. Basti spielt an so Orten, wo man so Google reingeben muss.
Ja, Berlin, genau, Berlin. Würich Flitten.
Würich Flitten. Und ich habe es bei Google eingegeben, ich so... Wo ist Würich Flitten? Und dann hat Google zurückgeschrieben.
Würich Flitten, ja.
Digga, das sind so deine Orte.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.